Gnade Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, wir machen heute weiter im ersten Johannesbrief, den Johannes an Gemeinden schreibt, die unter dem Einfluss von Gnostikern und Doketisten geraten sind. Das sind zwei Gruppen, die basieren auf Ansichten des griechischen Philosophen Platon. Und Platon war der Auffassung, dass der Körper, also unsere fleischliche Existenz, so keinen Wert hat, sondern wertvoll war für Platon nur die Seele. Tatsächlich wurde eben nach dieser Lehre der Körper als ein Gefängnis für die Seele betrachtet. Also wahre Erlösung gab es nach Platon eben nur durch die Befreiung der Seele vom Körper. Der Geist war also wertvoll, der Körper war wertlos. Das ist jetzt eine sehr kurze Zusammenfassung. Wahrscheinlich kann man über Platon schon noch ein bisschen mehr sprechen. Aber von diesen Gedanken, also von diesen grundsätzlichen Gedanken mit dem Wert des Geistes, der Seele und der entsprechenden Wertlosigkeit des Körpers, davon war der damalige Zeitgeist sehr geprägt und der beeinflusste eben auch die Gemeinden, in denen Johannes gewesen war, in denen er gewirkt hatte und an die er jetzt diesen Brief schreibt. Das Evangelium wurde eben durch die Apostel verbreitet und von einigen Gliedern in der Gemeinde wurde dann aber eben das Evangelium mit der zeitgenössischen Kultur vermischt, sodass die versucht haben, irgendwo einen Mittelweg zu finden zwischen dem, was sie in der Welt hören, zwischen dem, was sie von den Aposteln gehört haben. Und diese Verbindung wurde dann eben auch als besondere und richtige Erkenntnis gepriesen. Und sie war eben auch von geistigen Erfahrungen begleitet. Die Menschwerdung von Gottes Sohn wurde als unmöglich und als unvorstellbar ausgeschlossen, dass eben dass Gott selbst in einen Körper kommt, in einen menschlichen Körper, weil dieser menschliche Körper eben gar nicht diesen Wert hatte. Und dagegen stellt Johannes in seinem Brief, und das haben wir bisher gehört, wir befinden uns jetzt im zweiten Kapitel, und wenn ihr eure Bibel dabei habt, schlagt einfach mal den ersten Johannesbrief auf, weil wir da immer wieder auch nochmal reingucken. Dagegen hat Johannes jetzt also zentrale Aussagen gestellt, nämlich in den Versen 1 bis 4, dass Jesus Christus wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Das war gegen die herrschende Meinung, dass das überhaupt möglich ist. Und Johannes macht ganz deutlich, dass das sehr wohl der Fall ist. Und in Vers 5 die Aussage, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Das sind also die Grundaussagen, die Johannes in seinem Brief voranschickt. Einmal eine klare Ansage an die Irrlehrer über Jesus Christus und eben auch an den Menschen, der von Natur sündig ist und vor das Problem gestellt ist, dass er eben aus sich heraus keine Gemeinschaft mit Gott haben kann. Gemeinschaft mit Gott ist nur möglich in Jesus Christus, so wie es in Kapitel 1, Vers 7 heißt, der uns rein macht von aller Sünde. Durch Christus werden wir von unserer Sünde erlöst. Er ist unser Fürsprecher beim Vater, der auf das Opfer seines Sohnes schaut und dadurch ist unsere Sünde bedeckt und wir sind gerechtfertigt. Christus dient uns also in zweifacher Hinsicht, nämlich einmal als Fürsprecher und einmal als Versöhner für unsere Sünde. Und wir hörten das eben auch in der letzten Predigt, das ist Kapitel 2, die Verse 1 und 2, und da setzen wir mit dem heutigen Predigttext ein. Und wir lesen jetzt den Predigttext, so wie er bei euch abgedruckt ist, auf dem Gottesdienstblatt. Und zum besseren Verständnis lese ich gerade noch die beiden vorangehenden Verse dazu. Also 1. Johannes 2, Vers 1 bis 6. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater. Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Nicht aber allein für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Und wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Der Herr segne an uns sein Wort. Die Predigt habe ich jetzt also überschrieben mit dem Blick auf die Verse 3 bis 6. Merkmale der Jünger Christi. Und es ist aufgeteilt in 4 Punkte. Es sind auch 4 Verse. Nämlich einmal Leben in Übereinstimmung mit dem Wort Christi. Dann ein Erkennungsmerkmal für falschen Glauben. Ein Erkennungsmerkmal für rechten Glauben. Und abschließend Leben in Übereinstimmung mit dem Leben Christi. Also kommen wir zum ersten Punkt. Leben in Übereinstimmung mit dem Wort Christi und schauen in Vers 3. Da heißt es, und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Vers 3 beginnt mit einem und zieht dadurch die vorherigen Verse in die Betrachtung mit hinein. Mit Christus haben wir einen Fürsprecher. Er ist die Versöhnung für unsere Sünden und für die der ganzen Welt. Und die Rechtfertigung ist durch Christus schon vollzogen. Unabhängig von der Erkenntnis komplexer theologischer Modelle oder Gedankenstrukturen, allein der Glaube an das Erlösungswerk Christi genügt. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Dieser Satz impliziert die Frage, woran erkennen wir, dass die Rechtfertigung für uns gilt? Wir also mit dem rettenden Glauben ausgestattet sind. Woran können wir das denn feststellen? Und die Antwort von Johannes klingt einfach, wenn wir seine Gebote halten. Johannes versteht das Halten der Gebote aber hier nicht als Bedingung für die Rettung, sondern als unsere Reaktion auf die Rettung. Das ist auch hier wieder eine klare Abgrenzung zu den Gnostikern, für die das Halten der Gebote keinen besonderen Wert hatte. Aber auch zu den Pharisäern, für die das Halten der Gebote eine besondere Bedeutung hatte. Also Johannes grenzt sich mit den beiden herrschenden theologischen Meinungen, von den beiden herrschenden theologischen Meinungen ab. Johannes schreibt eben an die Gemeinden, die von Gnostikern beeinflusst sind, und er warnt die Gemeinden mit diesem Brief, sich nicht von den Erkenntnissen der Gnostiker, die sich eben auch sehr groß tun, und sehr groß auftreten, sich davon nicht beeindrucken zu lassen. Denn die Gnostiker waren der Auffassung, besondere Erkenntnisse außerhalb der biblischen Lehre gesammelt zu haben. Und durch diese Erkenntnisse empfanden sie sich als die besseren Christen. Zwar geht Johannes jetzt nicht direkt auf die Gnostiker ein, doch er verwendet sogar deren Wortschatz, um seine Position deutlich zu machen. Also besonders häufig verwendet Johannes das Wort Egnokamen, das bedeutet, wir haben erkannt. Und wenn ihr mal guckt, wie oft in dem Text dieses Erkennen drinsteht, dann fällt es euch eben auch auf. Hier in unserem Fall ist es jetzt bei Luther übersetzt mit, daran merken wir, aber ist eben auch gleichbedeutend mit diesem, wir haben erkannt. Aber Johannes erfüllt es mit einem anderen Sinn als die Gnostiker. Denn die Gnostiker haben den christlichen Gemeinden vorgeworfen, dass sie noch glauben, während die Gnostiker schon erkannt haben. Das heißt, die Gnostiker haben gesagt, wir haben ein tiefes Wissen über die Dinge und ihr glaubt nur. Und auch in der jüdischen Umgebung, da hatte die Erkenntnis eine große Bedeutung und es herrschte eben auch bei den Juden die Auffassung, dass im Grunde ein Ungebildeter, also jemand ohne Erkenntnis, viel eher zur Sünde neigt oder dass im Grunde ein Unstudierter, der also die Schrift nicht bis ins Letzte kennt, dass der nicht wirklich fromm sein kann. Bildung war damals ein wesentlicher Wertbestandteil für einen Menschen und wichtig für die gesellschaftliche Anerkennung. Eine Redeweise damals lautete, besitzt du Wissen? Was mangelt dir? Mangelt dir Wissen? Was besitzt du? Also Erkenntnis war wichtig für das religiöse Leben. Und Johannes möchte hier deutlich machen, dass in der Nachfolge Christi andere Dinge wichtig sind. Nämlich der erste Punkt, Leben in Übereinstimmung mit dem Wort Christi. Das ist wichtig. Johannes bietet den Gemeinden ein Mittel zur Selbstüberprüfung, ob wir uns auf dem rechten Weg befinden. Wir sollen seine Gebote halten, nicht um der Werkgerechtigkeit willen. Also nicht das Halten der Gebote, um das Heil zu erlangen, sondern wir sollen die Gebote halten, weil dies die einzig angemessene Reaktion auf das Erlösungswerk Christi ist, das wir erfahren haben. Das Halten der Gebote ist keine Bedingung, sondern es ist ein Zeichen, dass wir Gott kennen. Und welche Gebote meint Johannes hier? Ganz sicher sind die 10 Gebote darin eingeschlossen, die Gott dem Volk Israel in der Wüste am Berg Horeb gegeben hat. Aber Johannes spricht hier, wenn wir genau hinschauen, von seinen Geboten. Also daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir, also ihn, ist Christus, wenn wir seine Gebote halten. Und er spricht eben nicht von den Geboten. Damit spannt er also den Bogen weiter und meint Christi Gebote. Und in den Evangelien und in den Briefen der Apostel wird deutlich, dass Christus auch in einer prophetischen Rolle gekommen ist und die Gebote aus dem Alten Testament noch erweitert hat. So wie Gott zu Mose gesprochen hat in 5. Mose 18, Vers 18. Ich will Ihnen einen Propheten, wie du bist, erwecken aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben und der soll zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Gebot in Vers 3 meint also nicht nur die mosaischen Gebote, sondern eben auch das Wort, wie Jesus es gesprochen hat. Und Jesus selbst sagt ja auch, dass eben sein Wort besondere Bedeutung hat. Johannes 8, Vers 51. Wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Johannes 14, Vers 23 und 24. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Jesus hat also ist ganz besonders autorisiert, weil er eben auch Gottes Sohn ist. Johannes nimmt also die Gebote aus dem Alten Testament und Jesu Worte aus dem Neuen Testament hinein und versichert den Gläubigen in den Gemeinden, dass sie an der Übereinstimmung ihres Lebenswandels mit den Worten Christi erkennen können, ob sie Christus kennen. Sie sind also frei davon, auf zusätzliche Erkenntnisstände, auf zusätzliche Erleuchtungen oder etwas in dieser Art zu warten. Und im nächsten Vers zeigt uns Johannes das Mittel, um zu erkennen, ob wir keine rechten Nachfolger sind. In Punkt 2, das Erkennungsmerkmal für falschen Glauben. Da heißt es in Vers 4, wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Die Formulierung, wer sagt, ist wieder eine Anspielung auf die Gnostiker, die behaupteten, die Erkenntnis zu haben. Und es erinnert uns eben auch an die Verse 6, 8 und 10 aus dem ersten Kapitel. Denn da heißt es auch regelmäßig, wer sagt, ich kann es gerade nochmal lesen. So, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Johannes verwendet also jetzt weiterhin die gleiche Rhetorik wie im ersten Kapitel, wie diese paar Verse davor. Und er fordert die Gemeinden auf, zu prüfen, ob die Gnostiker in den Gemeinden tatsächlich Erkenntnis haben. Denn dann sollte an ihnen das Halten der Gebote sichtbar werden. Ansonsten ist die Erkenntnis der Gnostiker Lüge. Da ist Johannes sehr hart in seiner Formulierung. Und auch wir müssen für uns genau darauf achten, ob wir Christi Gebote halten. Denn Johannes sagt eben, ja, wer sagt, dass er Christus kennt und hält dessen Gebote nicht, der ist ein Lügner. Wer sagt, dass er Christus kennt und hält dessen Gebote nicht, in dem ist nicht die Wahrheit. Ein Lügner kann folglich nicht die Wahrheit sagen. Und wir müssen aufpassen, wenn jemand zu uns mit einer neuen Erkenntnis kommt, so müssen wir diese natürlich am Wort inhaltlich prüfen. Aber wir müssen eben auch gucken, wie authentisch der Verkünder oder diese Gruppe in der Nachfolge Christi lebt. Ob sie da einen eigenen Weg finden, der dem Wort Christi widerspricht. Hier sind jetzt natürlich nicht einzelne Fehlverhalten gemeint, denn mit der Sünde haben wir alle zu kämpfen. Und wir dürfen nicht dahin kommen, dass eben nur noch ein sündloser Mensch predigen kann oder theologische Vorträge halten kann oder theologische Bücher halten kann. Denn dann hätten wir im Grunde hier niemanden mehr stehen, der predigen könnte, der uns Gottes Wort auslegen kann. Aber zweifellos ist es wichtig für die Glaubwürdigkeit eines Predigers, dass er authentisch lebt. In der Bibelstunde über den zweiten Korintherbrief, da hatten wir gerade mit Ludwig intensiv betrachtet, wie wichtig die Integrität, also die Glaubwürdigkeit von Paulus in der Verkündigung war. Und wir lesen auch bei den Anforderungen an Älteste oder Bischöfe oder Pastoren, dass da einiges verlangt wird. Das, so steht es in Titus 1, Vers 5 folgende oder 1. Timotheus 3. Beispielhaft lese ich mal aus Timotheus 3. Ein Bischof aber soll untadelig sein, Mann einer einzigen Frau, nüchtern, maßvoll, würdig, gastfrei, geschickt im Lehren, kein Säufer, nicht gewalttätig, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig, einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und gehorsame Kinder hat in aller Ehrbarkeit. Für Älteste und Pastoren haben wir also eine recht detaillierte Auflistung von Anforderungen, die eingehalten werden sollen. Doch gilt diese nicht nur für den genannten Personenkreis, sondern jeder Christ soll sich eben an die Gebote halten im Sinne der Worte Christi. Johannes zielt mit seinen Formulierungen jetzt im Besonderen auf die Irrlehrer in den Gemeinden ab, die bei ihrer Fokussierung auf die geistlichen Merkmale mit ihren fleischlichen Sünden sehr großzügig umgegangen sind. Körperliche Reinheit bzw. Sündlosigkeit hatte für sie keine Bedeutung und daher hatten sie häufig einen Lebenswandel, der eben mit den Geboten Christi nicht vereinbart war. Und das war für Johannes dann auch ein klares äußeres Kennzeichen, warum diese Lehre nicht stimmen kann, weil sie eben im Widerspruch steht zu dem Wort Christi. Also am Lebenswandel konnten die Christen erkennen, wer rechte Lehre verkündet. Und ein Erkennungsmerkmal für den falschen Glauben stellt das letztlich dar, das für uns eben heute noch ebenso gilt. Johannes fährt in seinem Brief mit einer Vertiefung von Vers 3 fort. Nämlich in Vers 5, da heißt es, wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen, und daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, nämlich das Erkennungsmerkmal für rechten Glauben. Johannes vertieft den Gedanken aus Vers 3, wir erkennen, dass wir in ihm sind, und gleichzeitig setzt er einen neuen Schwerpunkt und nennt zum ersten Mal in diesem Brief die Liebe als wichtiges Element. Er macht jetzt unmissverständlich klar, dass es darum geht, das Wort Christi zu halten und eben nicht nur die mosaischen Gebote. Sein Wort ist das Wort Christi und in diesem Wort haben wir die Verknüpfung von Gebot, Zuspruch und Verheißung. Wir hören also nicht nur, was die Gebote von uns fordern, sondern im Gesamtzusammenhang erkennen wir auch die Verheißung des Evangeliums und den Zuspruch, den Gott gibt. Die Liebe Gottes ist vollkommen. Die Liebe Gottes wurde durch Christus vollendet, der sein Wort gehalten hat und sich für uns opferte. Christus konnte die Liebe Gottes vollenden, da der Vater in ihm ist, wie es Christus im Johannesevangelium selbst sagt. Johannes 14, Verse 10 und 11. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst aus. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Und wenn nicht, so glaubt doch um der Werke willen. Das Wort Christi hat durch den Vater selbst allerhöchste Autorität. Und seinem Wort zu folgen, ist im Grunde eine Bestätigung, dass die Liebe Gottes vollendet ist. Christus selbst betont im Evangelium von Johannes immer wieder, dass ihn zu lieben ein Befolgen der Gebote bedeutet und umgekehrt ein Befolgen der Gebote bedeutet, Christus zu lieben. Das ist bedingt also einander. Wenn wir Christus lieben, befolgen wir die Gebote und befolgen wir die Gebote, dann lieben wir eben auch Christus, wenn wir die Gebote von ganzem Herzen befolgen wollen. Das Befolgen der Gebote oder des Wortes Christi geschieht nicht um unserer Rettung willen, sondern eben allein aus Dankbarkeit und aus Liebe zu Christus. Und das muss unser Antrieb sein, nach Gottes Wort zu leben. Wir streben nicht nach Gerechtigkeit um unserer Werke willen, sondern um Christi willen, weil wir ihn lieb haben. Aber auch, da kommen wir nochmal auf Vers 4, wir halten seine Gebote, um ihm die Ehre zu geben. Denn wenn wir uns als Christen bezeichnen, also wenn wir in seinem Namen auftreten, dann wollen wir seinen Namen in Ehren halten. Nämlich, es ist so, wenn wir nach draußen gehen und sagen, wir sind Christen, dann gucken auch alle, wie verhalten wir uns denn? Wie verhält sich denn ein Christ? Das heißt, wir werden mit einem ganz anderen Maßstab als andere Menschen in der Welt betrachtet. Und alles, was man an uns für nicht in Ordnung empfindet, das geht letztlich auf Christus zurück. Das heißt, wir repräsentieren Christus in dieser Welt, sofern wir uns eben als Christen outen oder öffentlich machen. Und das ist eben so, ob wir es wollen oder nicht. Da können wir gar nichts gegen machen. In Christus zu sein, bedeutet also nicht, dass man alle theologischen Fakten und Lehren kennt, sondern dass man eine intime Beziehung mit Gott hat. Erkenntnis ist in diesem Fall nicht mehr Wissen, als nur das Evangelium und darauf zu vertrauen. Liebe zu Gott und Liebe zu Jesus erschöpft sich weder in richtigen theologischen Erkenntnissen noch in ergreifenden Gefühlen, sondern vollendet sich im Gehorsam gegen den Willen Gottes in Christus. So wie es Paulus an die Kolosser geschrieben hat, Kolosser 1. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, um der Hoffnung willen, die für euch bereit ist im Himmel. Das sind also die Merkmale für rechten Glauben, dann, die wir jetzt betrachtet haben. Also, dass wir mit ganzem Herzen das Wort Christi, nach dem Wort Christi leben wollen. Und damit kommen wir eben zum vierten Punkt, nämlich Leben in Übereinstimmung mit dem Leben Christi. Also Vers 6, Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er, wie Christus, gelebt hat. Um in Übereinstimmung mit Christus zu leben, müssen wir sein Leben in gewisser Weise imitieren oder nachahmen. Das ist zweifellos tiefgründiger, als eben nur oberflächlich Außenstehende zu beeindrucken oder einfach nur ein formaler Gehorsam gegenüber dem Willen Christi. Vielmehr geht es darum, dass das ganze Leben im Bewusstsein von Gottes Gegenwart gelebt wird. Christus hat sich als Beispiel gesetzt. Wir haben es in der Lesung über die Fußwaschung gehört. Und da wiederhole ich nochmal ab Vers 14, Johannes 13 ab Vers 14. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Apostel nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Christus hat sich als Beispiel gesetzt und deshalb heißt es, wer in ihm bleibt, der soll leben, wie er gelebt hat. Aber wie hat Christus gelebt? Er hat sich für unsere Sünden am Kreuz geopfert, doch das wird von uns nicht verlangt. Er ist in allem eins mit dem Vater. Das wird für uns ebenfalls so nicht möglich sein. Aber was wir können, ist ein inniges Verhältnis zum Vater bekommen. Durch häufiges Gebet, durch Lesen von seinem Wort in der Bibel, durch Vertrauen in sein Wirken, durch Gehorsam. Wir können also Christi Leben nachahmen, wie er es in der Fußwaschung vorgelebt hat. Christus hat sich zum Diener von allen gemacht, obwohl er der Herr ist. Paulus schreibt den Ephesern, beschreibt den Ephesern ebenfalls Christus als Vorbild, in Epheser 5, Verse 1 und 2. So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Geben wir also unser Leben als Gabe und Opfer, so widmen wir unser Leben Gott und verzichten auf Eitelkeiten und sind eben auch bereit, allen zu dienen. Wir sind bereit, den Willen des Vaters zu erfüllen, ohne erst zu diskutieren. Und wir folgen so, wie Christus es getan hat. Und ebenso dürfen wir uns auch in Konflikten fragen, auf Englisch heißt es, what would Jesus do? Also was würde Jesus in dieser Situation machen? Wie wäre sein Umgang? Sind wir bereit, für unsere Feinde zu beten, auch wenn sie uns tatsächlich ungerecht behandeln? Jesus hat das noch am Kreuz getan. Oder müssen wir uns immer selbst rächen? Können wir die Vergeltung dem Vater überlassen? Nachahmung bedeutet auf jeden Fall auch Nachfolger als engagierter Anhänger und zuverlässiger Vertreter oder Repräsentant Jesu in dieser Welt. Und auch Johannes hat seine Nachfolge Jesu so interpretiert und gelebt. Zusammen mit seinem Bruder Jakobus ist Johannes sofort und ohne Zögern Jesu Ruf gefolgt und hat sein Leben in den Dienst Christi gestellt. Diese bedingungslose Nachfolge hat Johannes vorgelebt und im Grunde empfiehlt er diese Nachfolge auch den Empfängern dieses Briefes. Und diese Nachfolge übertrifft einfache Nachahmung bei weitem. Und sie ist zweifach getragen. Nämlich erstens, als Nachfolger glaube ich der Verkündigung des Evangeliums. Und zweitens, durch den Heiligen Geist nimmt Christus Wohnung in mir. In Johannes 14 heißt es, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und wir hatten auch genau die Frage heute Morgen im Katechismusunterricht am Sonntag 20. Da ging es um den Heiligen Geist, um den Satz des Heiligen Geistes. Und welche Funktion hat der Heilige Geist? Und der Heilige Geist treibt uns dahin, Christus zu verherrlichen. Insofern ist es nicht aus unserer Kraft, sondern es ist der Heilige Geist, der uns dahin führt. Nachfolge Christi, also leben wir Jesus, leben wie Jesus es tat, sollten ein offensichtliches Merkmal von Christen sein. Wäre von Christi Liebe und Leben in meinem Leben nichts zu merken, so wäre die Behauptung, ich bleibe in ihm, nur ein leeres Wort. Und da prüfe jetzt jeder von uns sich selbst, wie sehr die Liebe Christi, die wir erfahren haben und für die wir uns auch in unseren Gebeten immer wieder bedanken und die uns im Grunde ja auch hier zusammenführt. Aber wie kommt sie in unserem täglichen Leben anderen gegenüber zum Vorschein? Außer, dass wir vielleicht Dinge besser wissen. Aber geben wir diese Liebe, die wir erfahren haben, weiter? Geben wir Christus mit unserem Leben die Ehre? Oder geben wir uns immer wieder nur selbst die Ehre? Wir kommen zum sehr kurzen Schluss. In unserem Predigtext haben wir klare Merkmale für einen Christen gefunden. Christus ist unser Fürsprecher und Versöhner mit Gott und er bestimmt durch seine Gebote, durch sein Wort unser Leben. Denn dieses Wort ist eben mehr als nur die 10 Gebote, sondern sein Wort ist die Verknüpfung von Zuspruch, von Verheißung und Gebot. Wir hören also nicht nur, was die Gebote von uns fordern, sondern in diesem Gesamtzusammenhang erkennen wir auch die Verheißung des Evangeliums, den Zuspruch, den Gott gibt. Leben wir in dieser Erkenntnis, halten wir sein Wort. Und daran ist unser Glaube zu erkennen. Diese Erkenntnis führt uns in ein Leben in der Nachfolge Christi. Und dabei haben wir Christi Leben als Vorbild, das wir nachahmen. Und wir sind dabei von ihm getragen. Christus selbst hat es zusammengefasst und aufgeschrieben ist es in Johannes 15 und damit schließe ich. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.